Wir sind ja nicht alle Magnificent Seven übergewichtig. Wir sind teilweise untergewichtet, teilweise halten wir sie gar nicht mehr. An der richtigen Stelle zu entscheiden, wann muss ich denn vielleicht die Positionierung ändern? Ich glaube, das ist interessant. Den ganzen Markt einfach nur rein passiv abzudecken, ist aus meiner Sicht die falsche Variante.
The Portfolio People.
She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Her father's a Marxist professor in economics, and he taught her well.
I'm going to invite you to attend one of Donald Trump's rallies, because it's a really interesting thing to watch. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early.
What they have done to our country by allowing these millions and millions of people to come into our country in Springfield, they're eating the dogs, the people that came in.
Die USA stehen vor einer Weichenstellung. In wenigen Wochen wählen die Amerikaner ihren nächsten Präsidenten. Oder ist es diesmal eine Präsidentin? Doch während alle Augen auf das Weiße Haus gerichtet sind, vollziehen sich an der Wall Street spannende Entwicklungen abseits des Rampenlichts. Unser heutiger Gast, Sven Anders von JP Morgan Asset Management, wirft mit uns einen Blick hinter die Kulissen des US-Aktienmarktes. Wir beleuchten die Rolle der viel zitierten Magnificent Seven, aber Sven zeigt uns auch, wo er abseits dieser Tech-Riesen Potenzial sieht. Wir diskutieren die Herausforderungen des aktiven Managements in einem hocheffizienten Markt und werfen einen Blick auf die möglichen Auswirkungen der US-Präsidentschaftswahlen 2024. Freuen Sie sich auf ein Gespräch voller Insights, überraschender Perspektiven und vielleicht auch der einen oder anderen persönlichen Anekdote aus Svens Arbeit. Doch kurz zur Werbung.
Der Infrastructure Debt Fonds Benjamin de Rothschild Infrastructure Debt Generation, kurz Bridge, finanziert Infrastrukturprojekte mit ökologischem Mehrwert. Er zählt zu den 10 weltweit führenden Plattformen für Infrastrukturfinanzierung, ist europaweit der größte unabhängige Anbieter und hat sich schon auf die Energiewende konzentriert, als es diesen Begriff noch gar nicht gab. Dieses Jahr feiert Bridge sein 10-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 2014 wurden Investitionen von mehr als 6 Milliarden Euro strukturiert und für Infrastrukturfinanzierungen bereitgestellt. Die Projekte in mehr als 20 Ländern und Sektoren sind breit gestreut. Investiert wird beispielsweise in erneuerbare Energien, Energieeffizienz, digitale Infrastruktur, Versorger mit Fokus auf Dekarbonisierung und umweltfreundliche Mobilität. Derzeit wird der sechste Bridge-Fonds, Bridge 6, mit drei verschiedenen Strategien aufgelegt. Dieser Fonds strebt ein Kapitalvolumen von 2,5 Milliarden Euro und Renditen, je nach Besicherung, zwischen 6% und über 11% an. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter edmond-de-rothschild.com.
Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Sven, du bist Spezialist für US-Aktien bei JP Morgan Asset Management. In deinem Job geht es also ständig um die Magnificent Seven. Hand aufs Herz, hast du den Film jemals gesehen?
Ja, damals, aber es ist schon etliche Jahre her.
Also weißt du, wie der Film ausgeht? Nur drei von den glorreichen sieben überleben am Ende. Wie realistisch ist das Szenario denn in deinen Augen für die Kapitalmärkte?
Ja, wir haben am Anfang des Jahres ja was Ähnliches gesehen mit den Fabulous Four, wie es dann hieß. Also das ging ja zumindest in die gleiche Richtung. Ich glaube, für die Märkte ist es halt wichtig, dass sich der Markt ein bisschen breiter aufstellt. Es sind eben nicht nur sieben Aktien, obgleich natürlich diese sieben Aktien sehr groß gewichtet sind. Also die sieben Magnificent Seven machen tatsächlich 30% im Index aus. Das ist ein relativ großes Gewicht. Also das heißt, natürlich dürfen diese Aktien noch viel an Beachtung finden, gerade deswegen. Aber ich glaube, wichtig ist es eben zu sagen, ja, Technologie wird interessant bleiben, Technologie wird wichtig bleiben, aber das breitet sich aus in den Gesamtmarkt. Das heißt, ich würde natürlich nicht bei einzelnen Unternehmen sagen, die soll ich jetzt komplett aus dem Portfolio rauslassen, aber vielleicht sollte ich mir auch andere Bereiche anschauen.
Die Mag 7 standen jetzt lange im Spotlight, jetzt gab es da mal kurz die Fab 4, jetzt weiß ich gar nicht ehrlich gesagt, wo wir gerade genau sind. Der Markt hat so oder fühlt sich sehr volatil an, aber in den Zahlen ist ja eigentlich gar keine richtige Volatilität zu erkennen. Growth ist im grünen Bereich, Value, sogar die Small Caps, wenn vielleicht auch nicht ganz so herausragend. Was ist da los? Woher kommt denn dieses trügerische Gefühl bei den Anlegern als auch Beratern?
Ich glaube, der Markt hat sich sehr verunsichern lassen von den Nachrichten, die wir ein paar Wochen hatten, Anfang August. Also als es um den Japanese Carry Trade ging, plötzlich gab es Marktverwerfungen, plötzlich wurde jeder wieder nervös und die Märkte haben abverkauft.
Der 3-Tage-Crash, ja.
Genau, und seitdem, der Volatilitätsindex ist deutlich nach oben gegangen, ist seitdem wieder ganz, ganz stark abgeflacht. Und ich glaube, es wird sich aber zu sehr nur auf die Magnificent Seven fokussiert. Es interessiert sich ja mittlerweile im täglichen Dasein jeder nur darum, wo Nvidia steht, wo Meta steht, wo Amazon steht und Microsoft etc. Aber vergiss das dabei so ein bisschen den restlichen Markt. Und wenn ich mir dann die Volatilität anschaue, die kommt ja nicht aus dem Energiebereich, die kommt nicht unbedingt aus dem Gesundheitswesenbereich. Da habe ich teilweise relativ stabile Industriegruppen, stabile Unternehmen. Und das ist, glaube ich, das, wo sich mehr darauf fokussiert werden sollte. Es sind nicht nur die 7 Aktien, aber natürlich mit der Gewichtung, die sie im Markt haben, ja, da wird auch weiterhin der Fokus drauf bleiben.
Du hast gerade Energie angesprochen. JP Morgan ist in einigen Strategien in den USA bei Energie und vor allen Dingen auch Öl deutlich übergewichtet. Ist das eine Spekulation auf Drill Baby Drill oder ist das ein Gegenstatement zu den Mag 7? Erklär das doch mal genauer.
Die USA sind in der ausgesprochen guten Lage, jetzt mittlerweile ja schon seit ein paar Jahren, dass sie Netto-Exporter von Öl und Gas sind. Also das heißt, die USA sind relativ autonom, was die Versorgung angeht. Natürlich wird auch weiterhin Öl importiert, aber es ist einfach eine ganz andere Situation als beispielsweise europäische Unternehmen, die haben. Und die USA, ich würde sagen, sind im Energiebereich sehr, sehr stark aufgestellt, gerade deswegen. Aber der Ölpreis ist ja deutlich über dem, was US-Unternehmen tatsächlich brauchen. Also der Ölpreis, aktuell sind wir so in der 60er, 70er Range. Da brauche ich ja nur die Hälfte des aktuellen Ölpreises, um als Unternehmen profitabel zu sein. Da muss ich aber auch sagen, das ist nur im Large-Cap-Bereich der Fall. Small-Cap-Unternehmen, und das hatten wir während Covid ja gesehen, die brauchen höheren Ölpreis. Da sind viele Unternehmen tatsächlich bankrott gegangen. Aber im Large-Cap-Segment, gerade mit den Merger-Aktivitäten, die wir jetzt über die letzten paar Monate gesehen haben, sehr, sehr stark aufgestellt. Also wir mögen den Bereich in einigen Strategien sehr gerne. Und es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wo die Profitmarge hingeht, je nachdem, wie stark der Ölpreis steigt oder fällt.
Du hast gerade Covid angesprochen. Die Pandemie ist in der Breite abgehakt, auch im Reisetätigkeit. Also die Amerikaner, die fliegen wieder, reisen wieder, Kreuzfahrtschiffe sind brechend voll. Zugleich ist das tägliche Leben sehr, sehr teuer geworden in Amerika. Ich war neulich in Boston und habe für eine Kugel Eis, die Marke sage ich jetzt mal nicht, knapp $7 bezahlt. Also die Inflation ist auch gerade im Wahlkampf eines der großen Themen im Land. Wie blickst du da drauf? Geht die Konsumlust jetzt in der Breite zurück und kommt es dann zu einer zwangsläufigen Dämpfung der Wirtschaft oder wie ist da so euer View drauf?
Ich glaube, dass die Konsumnachfrage ganz natürlich zurückkommen muss. Ich glaube, es ist einfach momentan eine Situation in den USA, dass das tägliche Leben zu teuer ist, dass ich eine Mietpreisinflation habe, die noch bei knapp 10% ist, Lebensmittelpreisinflation bei knapp 7%, je nachdem, in welcher Stadt ich unterwegs bin. Und das ist etwas, was sich der durchschnittliche Haushalt langfristig nicht leisten kann. Aktuell wird das Geld ausgegeben, natürlich gerade für das Reisesegment. Das liegt aber vor allem daran, dass eben nicht mehr konsumiert wird, was die Technologie angeht. Es wird nicht mehr sehr viel konsumiert, was das Thema Autos angeht. Also es kaufen sich weniger Leute neue Fahrzeuge aktuell. Und was das Thema Home Improvement angeht. Wenn ich mein Haus vor 3 Jahren renoviert habe, ja, dann werde ich das jetzt wahrscheinlich nicht nochmal renovieren. Also das heißt, es hat sich die Nachfrage sehr stark verändert. Aber die Retail Sales sind nach wie vor stark. Und ich glaube, da sehen wir weiterhin eine gewisse Verschiebung und eine gewisse starke Nachfrage, nur eben vielleicht nicht mehr über Durchschnitt, sondern durchschnittlich. Wir erwarten BIP-Wachstum um und bei 2%. Das klingt jetzt natürlich deutlich weniger als 3% letztes Jahr, aber das ist der langfristige Durchschnitt. Also wir kommen einfach nur auf das Normalniveau wieder zurück. Und ich glaube, da ist auch nichts gegen auszusetzen. Und Haushalte nach wie vor in einer guten Lage. Es gibt zwar keine Zusatzersparnisse mehr, dafür wird momentan auf monatlicher Seite weniger zur Seite gelegt. Also das heißt, das andere Geld, was da noch überbleibt, kann dann tatsächlich in den Konsum fließen.
Sind die Zyklen denn kürzer geworden, wie sich das verändert? Also jetzt hast du ja so Home Improvement waren so Corona-Sondereffekte, würde ich jetzt mal sagen. Aber so zwischen diesen ganzen Sektoren?
Ich glaube schon. Ich glaube, das hat sich vieles durch Covid sehr verändert und es ist kürzer geworden. Ich glaube, das Thema Home Improvement war schon immer ungefähr da, wo es jetzt ist. Das war natürlich durch Covid eine sehr starke Ausnahmesituation, weil so viel Zeit hat ja keiner vorher zu Hause verbracht in der Regel. Das Thema Autos hat sich auch nicht verändert. Das durchschnittliche Alter von Fahrzeugen in den Straßen in den USA ist bei 12 Jahren. Das heißt, es wird sich nicht jede 2-3 Jahre ein neues Auto gekauft. Also da hat sich nichts verändert. Ich glaube, der technologische Wandel, der hat sich verändert. Wenn ich zurückdenke an vor Covid, wie viele Streaming-Dienste gab es denn? Wie viele gibt es heute? Wie viele monatliche Ausgaben haben die Haushalte für Streaming-Dienste? Also ich glaube, es hat sich sehr das Konsumverhalten dahingehend verändert. Und natürlich gewisse Trends, die sich durch Covid erst ergeben haben, beispielsweise für das Thema Reisen oder nach Covid mehr Geld auszugeben oder für das Thema Streamingdienste, die wollen die Haushalte beibehalten. Also ich glaube, da ist es eher schwierig, von wegzukommen. Nur natürlich, wenn ich mir die steigenden Kreditkartenverbindlichkeiten anschaue, ja, da gibt es da irgendwann gar keinen Weg vorbei. Da muss irgendwann natürlich eine gewisse Umkehr stattfinden.
Wie blickst du denn auf die US-Wahlen? Lässt dich das recht kalt, auch als Mitarbeiter bei JP Morgan, im Sinne von, ja, wir stellen uns halt vernünftig breit auf, machen das langweilig, investieren nur in Unternehmen mit so einem Riesen-Mode, 10-Jahres-Perspektive, völlig egal, wer da an die Macht kommt, wie der Senat aussieht. Oder spielt ihr schon recht oft so verschiedene Szenarien durch? Was jetzt hat Taylor Swift sich ja auch bekannt für Kamala Harris? Was gibt es da für einen Effekt? geht man jetzt doch mehr auf Öl oder doch ein bisschen mehr auf Clean Energy? Was ist, wenn Trump gewinnt, dann gibt es dieses Szenario. Wie geht ihr da vor?
Ja, wir versuchen von der politischen Seite tatsächlich so ein bisschen Abstand zu halten. Also das heißt, rein, was jetzt mal in der Politik gesagt wird, das interessiert uns eher weniger. Aber das kann natürlich große Auswirkungen haben. Also wir schauen uns eher an, was kann tatsächlich an Policen durch den Kongress kommen. Häufig ist das Thema Finanztitel, Gesundheitswesen und Technologiewerte eben im Fokus. Und da schauen wir uns langfristig schon an, wie groß sind die Wahrscheinlichkeiten für Veränderungen. Weil das betrifft natürlich die Businessmodelle. Wenn wir beispielsweise jetzt auch eine Körperschaftssteuer haben, die wieder ansteigen soll, dann habe ich als Unternehmen eine geringere Profitmarge am Ende. Das bedeutet, das sind Dinge, die wir uns anschauen. Aber dazu muss man auch sagen, dass in der Politik ja immer sehr viel versprochen wird im Wahlkampf, relativ wenig dann auch umgesetzt werden kann. Weil eben in 60% der Zeit haben wir eine geteilte Regierung. Das bedeutet also, eine Partei blockt die andere in den USA. Es passiert also wenig. Für die Aktienmärkte ist es die beste Variante im Prinzip, weil es einfach bedeutet, dass keine Unsicherheit im Markt da ist. Das heißt, ich würde sagen, wir lassen die Politik nicht komplett außen vor, aber wir versuchen uns wirklich auf das Fundamentale zu fokussieren.
Also ist eigentlich für euch egal, wer da gewinnt. Das Schlechteste wäre nur, wenn es zu so einem Part- und monatelangen Hin- und Hergeschacher kommt, weil dann eine Unklarheit herrscht.
Absolut. Ich glaube, Unklarheit ist das Schlimmste für die Märkte.
Was fasziniert dich denn an diesem Markt so besonders? Warum die USA?
Ich finde, die USA als größter Markt der Welt waren schon immer interessant. Also ich sag mal, ob jetzt in Europa lebend oder in Asien lebend oder für die Leute, die in den USA leben, die US-Unternehmen sind einfach Front and Center. Also das bedeutet, ich habe jeden Tag Google, was ich auf dem Rechner anschmeiße, ich habe Microsoft, was ich nutze, ich habe mein iPhone, ich habe alle möglichen Geräte oder Service-Dienstleistungen, die halt zum Großteil aus den USA kommen. Also für mich hat das immer eine Faszination tatsächlich gegeben, sich auf US-Werte zu fokussieren, auf den größten Markt, der natürlich in den letzten Jahren jetzt nochmal deutlich größer geworden ist. Also US-Aktien machen mittlerweile 70% vom globalen Markt aus. Das heißt, diese Vorherrschaft, die die USA schon immer hatten, ist nochmal deutlich ausgeprägter geworden. Und ich glaube, gerade da, wenn ich mir Technologie anschaue, da kommt einfach der Großteil aus den USA. Wenn ich mir den MSCI Information Technology Index anschaue, dann sind 90% der Unternehmen aus den USA. Also das heißt, es ist einfach, wenn wir gerade über AI und so weiter reden, ein großer Teil, der sich auf diesen Markt fokussiert. Und ich glaube, das hat über die Jahre hinweg schon sehr viel an Faszinierung verbreitet oder für Faszinierung gesorgt und ja, aktuell umso mehr.
Hast du mal in den USA gelebt oder wie hat sich denn dein Werdegang auf diese Spezialisierung, US-Aktien zu covern, vorbereitet?
Gelebt habe ich in den USA nicht, aber ich bin sehr häufig im Jahr in den USA. Also ich bin so 4 bis 5 Mal im Jahr da, verbringe relativ viel Zeit mit dem Portfolio-Manager, mit den Research-Analysten und wie der Werdegang dahin gab, na, der ging erstmal von Deutschland nach London und dann natürlich aktuell dann mit diesen Trips in die USA, immer aber mit dem Fokus US-Aktien, also zumindest seitdem ich bei JP Morgan arbeite. Das war immer der Fokus. Ich wollte immer ins Aktienteam und ich fand die USA als spannenden Markt sehr interessant. Deswegen ist der Werdegang ja dahin gegangen.
Jetzt gucken viele immer zum Beispiel auf diese US-Arbeitsmarktberichte, wenn die veröffentlicht werden. Und der hat ja doch gezeigt, zuletzt jetzt, dass da ein paar Risse in der größten Volkswirtschaft der Welt entstehen. Da ist jetzt noch nicht mehr alles ganz so rosig, wie es vielleicht noch vor ein paar Monaten aussah. Zugleich eilt der S&P immer noch von Rekordhoch zu Rekordhoch. Also allen Unkenrufen zum Trotz ist die große Rezession, über die wir ja jetzt irgendwie seit 2 Jahren reden, noch nicht eingetroffen. Warum bist du denn da so optimistisch, dass das so weitergeht?
Naja, die Sache ist halt, wenn ich mir die Arbeitslosigkeit anschaue, dann hängt es immer sehr davon ab, was ich mir anschaue. Also wenn ich mir die Arbeitslosigkeit, also die klassische U3-Arbeitslosenrate anschaue, die ja berichtet wird, dann habe ich im Prinzip ein bisschen verfälschtes Bild. Weil dann wird auf monatlicher Basis nur gefragt, wer hat einen Job, wer ist beschäftigt. Das ist eine klassische Ja- und Nein-Frage. Da wird nicht berücksichtigt die Leute, die theoretisch arbeiten können, aber gar nicht wollen. Da wird nicht berücksichtigt, ob ich mehrere Teilzeitjobs habe. Das finde ich dann in der U6-Arbeitslosigkeit. Und die ist aktuell bei 7,5% um und bei. Das heißt, die ist etwas höher, aber die ist auch relativ niedrig im historischen Kontext. Das heißt, die Situation am Arbeitsmarkt ist eigentlich eine, die gut aussieht. Und es wird in den letzten Tagen immer über die, oder in den letzten Wochen immer über die Verschlechterung gesprochen. Wir haben eine Situation, wo wir nicht mehr ganz voll Beschäftigung in den USA haben, aber wir sind sehr nah dran. Und ich glaube, diese Schere zwischen Arbeitslosigkeit und Lohnwachstum, die musste sich ja wieder annähern. Warum hatten wir denn eine hohe Inflation? Weil das Lohnwachstum einfach deutlich zu hoch war über die letzten paar Jahre. Und das nähert sich wieder an. Und natürlich habe ich dann eine Arbeitslosigkeit, die steigt. Ich glaube aber, wenn wir zum Ende des Jahres um und bei in der Bandbreite bleiben, wo wir momentan sind, sagen wir mal rund 4 bis 4,5%, dann ist da gar nichts Verwerfliches dran. Dann wird sich irgendwann das natürlich wieder drehen. Aber man sieht es ja an der Marktreaktion. Der Markt macht da eigentlich relativ wenig draus. Also die Arbeitslosenzahlen, die rauskamen, sind nach wie vor relativ stabil.
Ihr habt bei JP Morgan Asset Management ja viele aktive Fondsstrategien, auch im US-Bereich. Der US-Aktienmarkt, würde ich mal sagen, gilt als einer der effizientesten der Welt. Also, glaube, Nirgendwo gucken Analysten mehr hin als dort. Wo seht ihr denn trotzdem noch Möglichkeiten, als aktiver Manager da Alpha zu generieren? Gerade bei so einer Microsoft, einer Apple und Co. Also was seht ihr, was andere nicht sehen oder wie geht ihr da vor?
Das ist eine gute Frage, die gerade natürlich in den letzten paar Jahren sehr stark aufgekommen ist. Gerade das Thema ETFs, Thema aktive ETFs, wo wir natürlich auch jetzt sehr groß mit vertreten sind. Ich glaube, für uns ist immer wichtig die aktive Komponente. Wir zeigen ja über die langfristige oder langfristigen Berichtszeiträume, dass es immer wieder möglich ist, den Markt auch zu performen. Und ja, der USA-Markt, also gerade der S&P 500, ist ein sehr effizienter Markt. Und es ist eben schwierig, natürlich gerade im letzten Jahr, wenn der Markt von nur 7 Aktien getrieben wird, da Zusatzerträge zu generieren. Aber es sind eben mehr als nur diese 7 Aktien. Es kommt wirklich auf das Research an. Wir schauen uns für die nächsten 6 Jahre an, wo könnte jede einzelne Aktie in jedem einzelnen Sektor dastehen. Und da gibt es natürlich in einigen Sektoren interessante und auch weniger interessante Aktien. Aber gerade diese Sektoren außerhalb der Magnificent Seven, Finanztitel, Gesundheitswesen, Industrie, Energie, Basismaterialien oder auch Versorger, das sind die Unternehmen oder die Unternehmen aus diesen Sektoren, die wirklich sehr, sehr spannend sind. Und da können wir die Zusatzerträge generieren. Nicht unbedingt nur bei den Magnificent Seven. Wir sind ja nicht alle Magnificent Seven übergewichtet. Wir sind teilweise untergewichtet, teilweise halten wir sie gar nicht mehr. Also das heißt, auch hier an der richtigen Stelle zu entscheiden, wann muss ich denn vielleicht die Positionierung ändern. Ich glaube, das ist interessant. Den ganzen Markt einfach nur rein passiv abzudecken, ist aus meiner Sicht die falsche Variante.
Welche unkonventionelle Informationsquelle nutzt du denn, um so den Puls des US-Marktes zu fühlen, wenn du in London sitzt?
Ich weiß nicht, ob die sehr unkonventionell ist, aber ich verbringe tatsächlich viel Zeit damit, Research zu lesen. Also unser eigenes Research natürlich hausintern. Das bedeutet, das Research, was von den Portfolio-Managern, was von den Research-Analysten kommt. Natürlich schaue ich mir an, auch was andere Unternehmen sagen oder was unsere Bankenseite, also die Investmentbank, sagt. Das ist immer eher kurzfristiger. Wir haben wirklich den langfristigen Ausblick. Und für das Tagtägliche gibt es natürlich etliche Informationsquellen draußen am Markt. Ich schaue mir dann eher US-spezifischer an. Also das macht natürlich für meinen Markt mehr Sinn. Und das ist einfach viel meiner Zeit, die ich mit Lesen verbringe.
Wie viel liest du am Tag? Wie viele Stunden?
Das sind schon ein paar Stunden. Also da kommen schon ein paar Stunden zusammen. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie mein Tag strukturiert ist. Also an einem Tag, wo ich weniger Meetings habe, dann verbringe ich vielleicht 2 Stunden am Lesen, mal sind es vielleicht 3 Stunden.
Gibt es einen Moment in deiner Karriere, der deine Sichtweise auf Investitionen im Allgemeinen ganz grundlegend verändert hat?
Ich glaube, da muss ich sagen, ganz klar 2 Dinge. Das war einmal die Finanzkrise und das war einmal Covid. Also die Finanzkrise, natürlich jetzt schon ein paar Jahre her, aber eine ganz, ganz große Verunsicherung, die im Markt stattgefunden hat. Und ähnlich war das ja bei Covid auch. Ging am Anfang des Jahres 2020 runter, dann ging es für 2 Jahre nach oben und dann wird immer vergessen, wenn wir jetzt über die Magnificent Seven reden, dass im Jahr 2022 viele dieser Tech-Aktien 50% oder mehr hinten waren. Ende 2020 hieß es ja, Technologie ist für die nächsten Jahre nicht mehr investierbar. So, was haben wir gesehen? Es hat ein Jahr gedauert und wir haben die Levels von dem Jahr davor übertrieben. Also ich glaube, das ist das, wo der Markt einfach viel schnelliger geworden ist, viel spannender geworden ist und wo der Markt sich aber auch viel schneller erholt. Das hat nach der Finanzkrise dann ja doch relativ lange gedauert.
Aber was war das Learning dann, dass der Markt diese Schnelllebigkeit oder dass es einfach doch einfach eine riesige Irrationalität herrscht?
Ich glaube beides. Ich glaube, einige Aktientrades, die wir momentan sehen, sind irrational. Wie beispielsweise eine Nvidia. Eine Nvidia hat den Umsatz mit 122% gesteigert, also mehr als verdoppelt. Die Aktie ist nachbörslich knapp 10% hinten. Warum? Das ist einfach die Erwartung vom Markt jetzt so groß. Aber das gleicht sich natürlich dann aus über die nächsten paar Handelstage. Aber ich glaube, in dem Moment zeigt es sich eben, es ist wichtig, sich nicht auf diesen kurzfristigen Bereich, sondern langfristig zu fokussieren, weil kurzfristig kann das dann auch mal schnell in die andere Richtung gehen.
Du coverst die US-Märkte, wo die Börsen 15.30 Uhr deutscher Zeit, also in Großbritannien 14.30 Uhr aufmachen und die laufen bis zum späten Abend. Wie balancierst du das mit deinem Privatleben, so mit den Anforderungen des dortigen Aktienmarktes? Ist das tricky oder?
Ja, das ist mal schwieriger, mal einfacher. Also das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel tatsächlich am Markt los ist. Also natürlich verschiebt sich das automatisch ein bisschen eher in den Abend herein oder natürlich dann am nächsten Morgen zu lesen, was ist denn vorher noch passiert. Aber häufig mache ich das so, dass ich tatsächlich dann bis abends noch warte. Schließt ja nach Londoner Zeit nicht ganz so spät. Also das heißt, das ist dann durchaus machbar. Aber es ist eben ein bisschen verschoben. Wichtig ist natürlich zu sagen, dass unsere Kunden auf der ganzen Welt unterwegs sind. Also das heißt, die US-Märkte, in die sie investieren, die haben natürlich eine gewisse Öffnung der Börsen, aber das sind natürlich Kunden in Lateinamerika bis Kunden rüber in Asien. Also das ist immer eine Zeitverschiebung da und das lässt sich über den längerfristigen Zeitraum eigentlich ganz gut handeln.
Welche deiner Fähigkeiten, denkst du, hilft dir bei deiner täglichen Arbeit am meisten?
Ich hoffe einige, aber das ist immer so die Frage. Also ich glaube, was ich schon immer gerne mochte, war, mir Research durchzulesen und das in irgendeiner Art und Weise weiterzugeben und vor Kunden zu präsentieren. Also ich glaube, das ist etwas, was ich für mich gemerkt habe über die Jahre, da habe ich wirklich auch Spaß dran. Ich habe auch einfach Spaß an den Märkten. Also mir bringt es auch privat Spaß, mir anzugucken, was passiert an den Märkten, warum haben wir gewisse Zyklen, warum haben wir gewisse Zusammenhänge mit der Wirtschaft. Also das ist etwas, wo ich eine gewisse Affinität schon so lange habe, wie ich zurückdenken kann. Und ich glaube, das hilft natürlich dann, wenn man das auch mit dem Job verbinden kann.
Jetzt liest du sehr viel Research. Gibt es ein weit verbreitetes Missverständnis über den US-Aktienmarkt, was du jetzt hier an dieser Stelle gerne mal aufklären würdest?
Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Aber ich glaube, was sich sehr stark verändert hat, ist die Art und Weise, wie Marktzyklen definiert werden. Also beispielsweise den schnellsten Zinsanhebungszyklus, den wir jetzt seit den 1980er Jahren gesehen haben, wo es dann immer hieß, Technologieaktien und Wachstumsaktien sollten sich eigentlich negativ entwickeln. Das war ja der komplett umgekehrte Fall. Das hängt immer davon ab, in welchem Zeitraum befinde ich mich gerade und wie steht nicht nur die Wirtschaft da, aber wie steht auch die Markterwartung da. Aber vor allem, wie verändert sich der Markt auch? Wer hätte denn erwartet, dass wir, ich sag mal, abgesehen von Covid, so einen starken Zugang an Technologienachfrage gesehen hätten. Also ich glaube, das ist sehr interessant. Da muss man die einzelnen Komponenten ein bisschen für sich betrachten und sagen, wie steht das Gesamtkonstrukt da?
Jetzt weiß ich, dass du nicht nur Research liest, sondern auch Bücher. Du warst bei uns im Schwestermagazin, Private Banking Magazin, hast du auch ein paar Buchtipps vorgestellt, als wir nach Lesetipps gefragt haben. Welches Buch außerhalb des Finance-Bereichs hat deinen Blick auf Investments, auf die Märkte, den Kapitalismus am meisten beeinflusst?
Ja, da muss ich tatsächlich das eine Buch wieder hervorheben, was ich auch in der Liste rausgegeben habe, Capitalism in America. Ich finde, das ist einfach eine wahnsinnige gute Übersicht, zurückgehen bis zu der Colonial Era in den USA, bis zum heutigen Zeitpunkt, warum die USA eigentlich aus einer Zeit kam, wo ja in Europa das Leben schon floriert hat, in den USA nicht wirklich viel stattgefunden hat, bis jetzt größte Weltmacht, größte Kapitalmacht. Also ich glaube, Capitalism in America ist ein wirklich spannendes Buch.
Okay, Link dazu packen wir in die Shownotes. Wenn du nicht in der Finanzbranche gelandet wärst, welchen Beruf hättest du denn dann gewählt? Also ich vermute mal, du würdest nicht schon in der Grundschule Investment-Spezialist bei JP Morgan werden.
Nee, das wusste ich eigentlich erst relativ spät. Also damals war das so, dass ich mir, ehrlich gesagt, als Kind nicht sicher war. Als Kind wollte man Fußballer werden, als Kind wollte man Zauberer werden. Das ging in alle möglichen Richtungen. Aber das hat sich irgendwann später schon in der Schule rauskristallisiert, dass ich irgendwas in der Wirtschaft machen wollte. Ich habe einfach, gerade damals auch im Schulunterricht, das ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her, aber immer eine Affinität dafür gehabt, für die wirtschaftlichen Zusammenhänge. Ich wusste aber noch nicht, in welche Richtung geht denn das, weil da fehlte mir zumindest mit dem Schulwissen eher so die Möglichkeit, das auch darzustellen im beruflichen Alltag. Und das kam dann erst durchs Studium, durchs klassische BWL-Studium, wo ich sage, okay, Finanzen könnte ja eine interessante Richtung sein.
Und wenn das mit dem BWL-Studium nicht geklappt hätte, was wäre es dann geworden?
Das ist eine gute Frage. Die Frage habe ich mir noch nicht gestellt.
Okay, Lebensweg war also doch vorgezeichnet. Wie sieht denn dein perfekter Tag aus, wenn du nicht über Aktien nachdenkst?
Wenn
die Märkte jetzt mal einen Tag stillstehen würden.
Sehr gut. Das haben wir hier jedes Wochenende. Also im Prinzip, die Märkte sind zu. Es ist keine Volatilität da. Das kann sich natürlich am Montagmorgen dann immer ändern, gerade wenn in Asien über Nacht dann die Märkte aufmachen. Aber einfach viel Zeit draußen verbringen, viel Zeit in der Natur verbringen, viel Zeit beim Sport verbringen, wo natürlich leider unter der Woche manchmal die Zeit so ein bisschen fehlt. Das ist wirklich, glaube ich, wichtig, finde ich, den Ausgleich auch zu haben und einfach die Märkte auch mal pausieren zu lassen.
Was machst du für Sport?
Tennis hauptsächlich.
Was kann man vom Tennis für den Aktienmarkt lernen?
Fokussiert zu bleiben, konzentriert zu bleiben. Und ich glaube, das ist was Schönes am Tennis. Also das ist wirklich eine Sportart, wo man, zumindest ich, jeder ist da anders, das ist mir bewusst, aber komplett abschalten kann, komplett konzentriert bleiben muss, weil wenn man nicht konzentriert ist, ähnlich ist es wie beim Skifahren, dann geht das meistens nicht gut.
Sven, zum Abschluss die Frage, die ich allen Gästen stelle. Wenn du eine Sache in der Finanzbranche von heute auf morgen ändern könntest, welche wäre das und warum?
Ich glaube, das ist weniger eine Frage für die Finanzbranche. Ich glaube, das ist eher eine Frage, die sich auf die Finanzbranche bezieht. Also wenn ich mir beispielsweise anschaue, was heutzutage an Finanzwissen vermittelt wird in der Schule, dann ist das, glaube ich, nach wie vor noch relativ wenig. Also viele junge Leute gehen nach wie vor ins Studium oder auch aus dem Studium raus und wissen über die Finanzmärkte relativ wenig. Dabei kann das natürlich sehr komplex sein, aber muss es ja nicht sein. Also das heißt, wenn ich mir ein Grundverständnis für die Finanzmärkte aneigne, dann bringt mich das schon relativ weit. Und ich glaube, da kann vielleicht die Zusammenarbeit stärker stattfinden, dass mehr Aufklärung stattfindet, dass mehr Verständnis dafür da ist. Und deswegen, das ist, glaube ich, so ein bisschen überschneidend von der Finanzbranche auf das Bildungswesen. Das ist so das, was ich, glaube ich, daraus mitnehmen würde.
Sven, danke für die Einblicke. Das hat viel Spaß gemacht. Ich vermute, du wirst noch ein gefragter Mann sein bis zum November. Das dauert ja noch ein paar Wochen. Insofern wünsche ich dir da trotz allem eine entspannte Zeit mit der Wahl und vielen Dank.
Vielen Dank für die Zeit.